Bei der RPC hat der 13-Mann-Verlag ein neues Rollenspiel vorgestellt, welches es ermöglichen soll, Einsteigern schnell und einfach zu zeigen, was Rollenspiel eigentlich ist. Gleichzeitig soll es aber auch komplex genug sein, um dauerhaft gespielt zu werden. Ob Oborea diesem Anspruch genügen kann, erfahrt ihr in der neuen Rezi des System Matters Rollenspiel-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Rezi hier für den Podcast. Ich bin Patrick, falls ihr mich an der Stimme nicht erkannt habt, und ich werde euch heute ein wenig was über Aborea erzählen. Aborea kriegt man in einer Box und kostet dann auch weniger als 20 Euro. Man findet darin zwei übliche W10, auf die ich jetzt auch nicht groß weiter eingehen werde. Zwei 10-seitige Würfel, rot und schwarz. Zwei Bücher und zwei Karten. Die Karten alleine sind schon ziemlich genial und waren für mich schon ein Grund, das Spiel zu kaufen. Das eine ist relativ harmlos, kann man sagen, ist die so eine Karte des Einstiegsorts Led. Sieht aus wie so dieses Dorf aus Asterix und Obelix in DIN A2 Größe. Und wie auch die andere, die Weltkarte, ist sie farbig und auch abwischbar gedruckt. Ich persönlich fand die jetzt nicht so spannend, aber auch sie soll, wie ich in einem anderen Interview gehört habe, dazu dienen, die Fantasie anzuregen und sich vielleicht für den verfallenen Turm oder andere Gebäude auf dieser Karte Geschichten einfallen zu lassen. Da ist natürlich schon was Wahres dran, und wenn man die Karte auf den Tisch legt, kann ja durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler da auf die Idee kommt, nachzufragen, und man dann als Spielleiter gleich schon wieder neue Ideen kriegt. Ziemlich genial ist dagegen die Weltkarte, oder wenn man genauer nimmt, die Kontinentalkarte. Man spielt nur auf einem Kontinent von Aborea. Die ist in der Größe DIN A0 schon ziemlich riesig und bietet auch wirklich eine schöne topografische Ansicht dieser Welt, wo man alles ziemlich genau erkennen kann, wo man auch dann näher rangeht und immer wieder dann doch noch das kleine neue Dörfchen sozusagen erkennt. Und auch die soll dazu dienen, dass man sich dann fragt, wieso heißt diese Stadt so, wieso hat dieser Wald diesen Namen, und sich so neue Geschichten auszudenken und darüber die Inspiration auch für Abenteuer in dieser Welt zu bekommen. Das Ganze ist auch groß genug dafür. Ich habe mal kurz so überschlagsmäßig 7000 Kilometer, die dieser Kontinent nur in der Breite hat. Und da wäre eine Heldengruppe ja schon eine ganze Weile unterwegs, um sich das dann auch alles mal anzugucken. Also die Karte wunderschön, vielleicht kriege ich es auch noch hin, noch ein paar Bilder drunter zu packen, sodass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Neben den Würfeln und der Karte findet man jeweils ein Heft für Spielleiter und die Spieler in der Box. Beide DIN A4 groß, vollfarbig gedruckt und mit rund 50 Seiten Inhalt. Ich fange einfach mal mit dem Spielerheft an. Da wird auch deutlich dieser Einführungscharakter ins Rollenspiel überhaupt, denn ganz am Anfang wird man an die Hand genommen, man soll sich einen Charakter ausdenken und erlebt mit dem so eine kleine Szenerie eines Dorfbewohners oder einer Dorfbewohnerin, die ihrer oder seiner Freundin dabei helfen soll, einen nervigen Dorfburschen loszuwerden. Später kommt dann noch ein Troll dazu, und so werden dann auch die ersten Regeln erklärt. Wie funktioniert ein Kampf, wie macht man Proben und so weiter. Das wird dann schon mal so ganz niedrigschwellig vorgestellt. Die Geschichte wird dann noch fortgesetzt in einem kleinen Solo-Abenteuer, sodass man auch Entscheidungen und so weiter schon mal so ein bisschen mitkriegt, und das finde ich so schon mal ganz, ganz nett geregelt. Es folgen dann die üblichen Regeln zur Charaktererstellung, die, wie man es häufig kennt, schrittweise besprochen wird. Zunächst werden die Attribute vorgestellt, dann als nächster Schritt die Völker, also man kann 5 Völker bei Aborea spielen, Menschen, Elfen, Zwerge, Halbling und den Gnomen, sowie 5 Berufe, Zauberer, den Priester, Krieger, Waldläufer und Dieb. Das heißt, die kann man fast beliebig mischen. Ich glaube, die Zwerge können keinen Zauberer nehmen und die Elfen keinen Krieger, aber ansonsten kann man das beliebig mischen. Und Völker und Berufe werden dann auch jeweils einzeln auf mindestens einer Seite mit ihren Besonderheiten vorgestellt, also besondere Regeln, die diese Charaktere haben, die diese Völker haben. Und bei Elfen und Zwergen gibt es sogar kleinere Unterkategorien, also Untervölker. Völker unterscheiden sich durch die Eigenschaften, das kennt man ja aus anderen Systemen, die etwas kräftigeren Zwerge, die dafür nicht ganz so charismatisch sind, oder auch mechanische Kenntnisse, die bei Gnomen etwas weiter verbreitet sind. Und bei den Berufen ist das entsprechend ähnlich. Auch da haben die besondere Sonderfertigkeiten. Der Magier mit dem Zauberstab oder der kann aus Büchern Sachen sprechen und wirken, ähneln aber im Prinzip dann noch den klassischen Vorgaben, wie man das kennt. Ich würde mal behaupten, das ist aber auch gewollt, um nicht so ein starkes Abstraktionsniveau da hineinzubringen, sondern mit dem, was man sich unter einem Dieb vorstellt, kann man dann auch, das findet man dann im Prinzip dann auch in dem Buch. Im Buch kommen dann weiter die Fertigkeiten. Generell, wie auch bei Attributen, kauft man sich Fertigkeiten oder eben am Anfang die Attribute über Punkte ein. Und auch Fertigkeiten werden weiter über das Spielsystem mit Punkten eingekauft. Da kriegt man also pro Stufenanstieg eine bestimmte Anzahl von Punkten. Kann man dann nutzen, um seine Fertigkeiten zu steigern. Dabei sind die Berufe entscheidend. Für einen Krieger sind Waffentalente beispielsweise sehr viel günstiger, für nur einen Punkt zu steigern, während der Zauberer hier schon 4 Punkte bezahlen muss und dementsprechend so die Unterschiede der Berufe sich darin wiederfinden. Im Folgenden findet man dann die Kampfregeln und ich glaube, jetzt sollte ich vielleicht mal so ein bisschen was zum Regelsystem doch erklären. Man würfelt mit einem 10-seitigen Würfel, das erkennt man ja schon daran, was beiliegt. Und dazu rechnet man den Wert für seine Fähigkeit, also den Rang, den man sozusagen in dieser Fähigkeit hat, und den Modifikator des passenden Attributs, je nachdem, was man gerade tut. Also für Geschicklichkeit dann nochmal ein Modifikator, der sich eben nach der Höhe des Wertes richtet. Und so wird das eben auch im Kampf gemacht. Es gibt dann den Modifikator, den man durch die Waffe hat, durch die Waffenfähigkeit, und einen Modifikator durch die Stärke oder Geschicklichkeit. Das ist beim Zaubern dann noch ein bisschen was anderes, aber im Groben hat man so einen Wert. Das Besondere und das Taktische, was Aborea dann im Kampf ausmacht, ist, dass man diesen Kampfbonus, den man hat, aufteilen kann. Das heißt, wenn man 4 Punkte hat, kann man davon sagen, ich setze 3 davon in den Angriff und 1 in die Verteidigung. Und das Interessante ist, dass ein Angriffswurf nicht nur sagt, ob man den Angriff schafft, sondern auch, wie stark man ihn schafft. Also ist die Entscheidung nicht nur, will ich den anderen überhaupt treffen, sondern will ich ihn stark treffen und dafür meine Verteidigung offenlegen oder eben mich lieber mehr verteidigen und dafür vielleicht nur geringe Schäden beim Gegner verursachen. Der Kampf läuft dann relativ schnell, man macht seinen Wurf mit diesem Offensivbonus und muss damit dann den Verteidigungswert des Gegners schlagen. Der wird dann von seiner Rüstung und dem Defensivbonus, also dem Teil für die Verteidigung vom Kampfbonus, beeinflusst. Und alles, was über diesen Wert hinausgeht, ist dann auch direkt der Schaden. Und mit einem Würfelwurf ist somit dann direkt alles entschieden. Da werden also die verschiedenen Regeln dargestellt, relativ übersichtlich. Nach den Regeln zum Kampf kommen die Regeln zur Magie. Wobei der Anfang des Kapitels relativ stark noch erfüllt ist von der Beschreibung des Hintergrundes in dieser Welt und der Magie. Denn offiziell darf es in dieser Welt nur weiße Magie geben. Die ist auch stark reglementiert, die wird kontrolliert, da gibt es Orden. Und alles andere wird als schwarze Magie angesehen. Die gibt es zwar auch, aber es gibt formell regeltechnisch eben noch die Elementarmagie und freie Magie, wilde Magie. Dies wird alles in den Topf schwarze Magie gepackt und in der Welt auch mehr oder weniger streng verfolgt. Ich finde, das ist rollenspielerisch ein interessanter Ansatz, wenn man vielleicht jemand ist, der eben nicht eine Ausbildung genossen hat dann immer davor fürchten muss, entdeckt zu werden, ist sowas natürlich schon ein interessanter Ansatz, den man da rollenspielerisch hat. Ich weiß nicht, wie das bei Einsteigern ankommt, weil was uns aufgefallen ist, ist, dass die weiße Magie schon so ein bisschen den Priester in einer etwas leichteren Variante darstellt. Also man hat auch seine Heilzauber, man hat Schutzzauber und wenn man einen Priester dabei hat, dann stellt sich die Frage, wer übernimmt hier sozusagen welche Rolle. Unsere Testrundenmagierin hatte das nicht getan. Sie hatte sich 2 andere Spruchlisten ausgewählt, die sie am Anfang haben wollte. Und sie hat eigentlich auch Spaß an den Konsequenzen, die sowas hat, aber ich sag gleich nochmal was dazu, warum der Magier bei ihr trotzdem nicht gefallen hat. Vielleicht nochmal zum System selber. Das ist relativ simpel, denn anhand von seinen Fähigkeiten hat man Zugriff auf verschiedene Spruchlisten, also eben weiße Magie, schwarze Magie, Elementarmagie, kann man sich dann entsprechende Ränge besorgen und hat dann entsprechend des Rangs auch einen Zauber. Man braucht dann für jede Liste eine eigene Fertigkeit. Aber so weiß man also, welche Zaubersprüche man haben kann. Dann gezaubert wird mit sogenannten Magiepunkten. Die berechnen sich auch nach einer anderen Fähigkeit, die man hat. Und wenn man gezielt zaubern will oder in einer Stresssituation, dann muss auch gewürfelt werden. Ansonsten wirken Zauber einfach und diese Magiepunkte regenerieren auch relativ schnell. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass man als Magier und in gewisser Form auch als Priester 3 Fertigkeiten besitzen muss, um seine Klasse auch wirklich ausspielen zu können, während andere Klassen, wie eben der Krieger zum Beispiel, nur ein Talent brauchen. Also der Krieger muss nur, um seine klassischen Aufgaben zu erfüllen, eigentlich nur kämpfen können. Während der Magier eben ein bisschen mehr hat, da alle Berufe gleich viele Punkte pro Stufe haben, ist es für Magier oder Priester eben entsprechend schwieriger, sich auch noch andere Fähigkeiten anzueignen. Und so dürften Krieger dann die größere Chance haben, am Ende als die Wissensexperten in der Runde dazustehen. Das war für unsere Testrunden Magierin aber nicht der Hauptgrund der Frustration. Dafür hat man ja noch nicht mal weit genug gespielt, sondern nur die erste Stufe hatten wir anprobiert. Aber was ihr da fehlte, waren kleine Schadenszauber. Also irgendwie der kleine Blitz oder irgendetwas, was ja nicht viel Schaden und nicht mächtig sein muss, aber was die Rolle im Kampf stärker macht. Dass sie nicht gerade auf der weißen Liste stehen muss, ist die eine Sache, aber das fehlte so ein bisschen. Und man kommt da auch frühestens wirklich auf Stufe 2 dran, wenn man eine bestimmte Magieschule wirkt. Aber ansonsten dauert das wohl seine Zeit, bis man an so etwas rankommt. Und irgendwie stellt man sich unter einem Magier doch schon so ein bisschen zumindest vor, dass er mit der Magie auch spielen kann. Das ist natürlich so ein bisschen zwiespältig, weil man in dieser Welt diese weiße Magie hat, die nicht schaden soll und so weiter. Aber da hatte ich ja gerade schon mal gesagt, dass das so ein bisschen problematisch ist. Was ebenfalls etwas skeptisch ankam, waren die Lebenspunkte, die ein Magier hat. Also die Lebenspunkte werden auch für die Klassen entsprechend vergeben und da hat ein Magier am Anfang mit seinen 4 Punkten nicht lange zu leben. Es sei denn, man entscheidet sich für die weiße Schule und schützt sich eben entsprechend mit einem magischen Schild. Aber das ist für Einsteiger vielleicht auch aufgrund dieser Vorgabe der logischste Weg. Aber irgendwie kann das ja auch nicht Sinn des Systems sein, dass man dort dann zwingend diese Schule wählen muss, um die ersten Abenteuer auch überleben zu können. Gut, ich meine, man müsste fairnesshalber dazu sagen, dass das ein Magier hier sicherlich nicht schlimmer trifft als in D&D-Systemen. Ich weiß nicht, ob es in 3 auch noch so war, aber es gab ja Zeiten, da hatten die auch nur ihre 4 Punkte da. Und bei bestimmten Magierakademien, auch in DSA, in Aventurien, wird man am Anfang wahrscheinlich auch eher Frusterlebnisse haben. Aber man muss trotzdem fragen, ob der Magier wirklich so einsteigerfreundlich ist wie angegeben. Aber da würden mich vielleicht auch eure Meinung, eure Erfahrungen damit interessieren. Bei uns war es eben schon jemand, der erfahrener war. Vielleicht wirklich, wenn man da mal jemanden dran sitzt, der noch nicht viel Rollen gespielt hat, vielleicht wirkt das da dann auch passender. Ja, ich beende das. Man redet jetzt schon so viel über das Spielerbuch. Aber da findet man dann eben noch einige Hinweise zu den Göttern in Aborea, auch zu den verschiedenen Völkern, die verschiedene Götter haben. Ein Ausrüstungskatalog, der natürlich jetzt nicht riesig groß ist, aber für so Standard-Fantasy völlig ausreichend ist. Dann gibt's kleinere Angaben, wie man einen Stufenanstieg macht, ein Glossar, um schnell was nachzugucken und auch ein Beispiel für die Charakterstellung. Die runden sozusagen dann das Spielerbuch ab. Das Spielleiterheft geht dann natürlich zunächst auf die Rolle des Spielleiters genauer ein, gibt auch einige Einsteigerregeln mit auf den Weg, aber dann wird man eigentlich auch direkt in das erste Abenteuer hineingeschmissen oder hineinbewegt. Also während das sonst ja immer am Ende ist, ist es hier wirklich ziemlich nah am Anfang. Ist dabei auch ein eher klassischer Dungeon Crawl, den man macht, aber für kleinere Stufen und auch Einsteiger wahrscheinlich am sinnvollsten. Die großen Intrigen kann man sich ja immer noch für später aufbewahren, wenn die Regeln auch komplett sitzen und man schon so ein bisschen weiter ist. Das Abenteuer arbeitet natürlich stark mit Vorlesetexten und Zusatzboxen geben dann konkret Informationen über bestimmte Fragen, wie man sie im Spielleiterleben dann hat. Wie kriegt man seine Charaktere motiviert, irgendwelche Abenteuer anzunehmen? Wie schnell reist man? Wie beschreibt man etwas und ähnliches? Was ich ganz gut finde, ist, dass man sich nicht nur auf diese Vorlesetexte verlässt, sondern den Spielleiter auch wirklich hineinschubst und sagt, okay, jetzt beschreib du mal diesen Raum. Das könnte dies und jenes sein oder dies und jenes, aber der Spielleiter soll den jetzt beschreiben und nicht wieder ein Vorlesetext, sondern wo auch gesagt wird, so, das ist jetzt die Möglichkeit, dich mal auszuprobieren. Erfahrungspunkte gibt es in dem System nach einem Vergleich der Gruppenstufe mit der Gegner. Und ein kleines Abenteuerprotokoll, was ich ganz nett fand, bietet die Möglichkeit, sowas zu protokollieren, zu erfassen und dann auch direkt die Punkte zu berechnen, die die Spieler dann bekommen. Im Folgenden findet man dann die Regeln weiter erklärt, die man dort hat. Optionale Regeln, wie eben für den Kampf mit zwei Waffen und weiteres. Und auch Dinge wie Krankheiten und Gifte werden dann dargestellt. Was ich dann etwas ärgerlich fand, ist, dass dann eine lange Beschreibung der einzelnen Zaubereffekte folgt. Im Spielerbuch hatte man diese Listen wirklich nur untereinander stehen mit einer kurzen Spalte, was passiert. Und das führt leicht zu unterschiedlichen Interpretationen und hat dann die Frustration unserer Magierin ja auch nicht gerade gesenkt, weil dann denkt man ja, mit dem Zauber kann ich das machen. Und die Regeln fassen das so aber noch gar nicht auf. Ich habe ihr dann daraufhin das Spielleiterbuch dann irgendwann gegeben und ihr gesagt, sie kann selber nachlesen, wie die Zauber gemeint sind. Mag sein, dass das Ziel ist, die Magie hier mystischer wirken zu lassen und vielleicht auch ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil sich die Spieler das nicht alles merken müssen. Aber ich finde eigentlich, als Magier will ich auch wissen, was ich zauber und genau wissen, wie es funktioniert, wie viele Punkte das sind und ähnliches. Und dann würde ich da auch die Magier und die Zaubersprüche auch immer weitergeben. Es folgen weitere Ansätze zum Ruf der Heldengruppe, also mit so einem Punktesystem, wie bekannt sind die Helden, das kann man sich dann so nebenbei notieren. Eine göttliche Unterstützung, auch die dient auch dazu, sozusagen einem vor dem Tod zu retten. Es sind Anregungen da drin, wie man das Spiel auch in Dynastien fassen kann, also nicht nur der eine Charakter und dann ist Feierabend, sondern Familien werden gegründet und der Sohn kommt, aber es gibt dann noch einen neuen Plot, weil der Vater in einer Verschwörung umgebracht worden ist. Ähnliche Geschichten werden da angeregt, ist sicherlich auch nichts Neues, wenn man vielleicht in diesem Bereich denken mag, aber ich finde es trotzdem schon mal für so ein Einsteigerwerk auch interessant, dass man da gleich solche Anregungen auch mitgibt. Und es sind Talentbäume drin enthalten, die man benutzen kann, um das Spiel etwas individueller zu gestalten. Also den Dieb nicht einfach den Dieb sein zu lassen, sondern ihm auch dann als Meuchelmörder oder ähnliches darzustellen. Ansonsten findet man natürlich eine Beschreibung der Welt Palea, also diesem Kontinent von Arborea, auf dem man spielt. Die Geschichte, Währung und was man sonst noch eben für den Hintergrund dort braucht. Beim Lesen sind mir in der Tat gleich viele Ideen gekommen, wohin man eine Kampagne entwickeln kann. Ich glaube, das wird den meisten gehen. Allein die Hintergrundgeschichte und die verschiedenen drumherum liegenden Reiche haben so ihre Interessen, wo man schon sagen kann, auch da kann man sich hinentwickeln. Auch die Orte, die da sind, bieten auch gleich Ideen dafür, was man machen kann. Und das Ganze wird dann noch ergänzt mit kleineren Abenteuerideen. Oder natürlich findet man die üblichen Monster, man findet besondere Gegenstände, Schatztabellen und, wenn man will, auch einen Abenteuergenerator in dem Heft. Um vielleicht ein Fazit zu ziehen. Zunächst muss man sagen, Arborea ist ein klassisches Fantasy-System. Das ist so gemacht, auch so gewollt. Und man kennt auch viele Regelmechanismen und Details, auch durchaus aus anderen Systemen. Dennoch, und auch wenn ich große Kritik an dem Magiesystem jetzt geäußert habe, glaube ich, ist es für Einsteiger wirklich schnell zu verstehen. In unserer Testrunde hatten wir eine Mitspielerin, die schon mal Cthulhu gespielt hat, also nicht ganz weit vom Rollenspiel weg ist, aber noch kaum andere Systeme gespielt hatte. Und unser Cthulhu ist nicht sehr regelbelastend. Die Würfe, die man da hat, sind dank des Prozentsystems jetzt auch nicht so schwierig. Und ich finde noch ein anderes Abstraktionsniveau, als es so dieses Fantasy-System hat mit den doch etwas größeren Regeln. Und doch ging es eigentlich sehr schnell, dass ich einfach nur eine Listprobe gegen 8 haben wollte und die Spielerin mir sehr schnell sagen konnte, ob sie sich erfolgreich angeschlichen hat oder nicht. Und nach dem Spiel, und das ist ja sozusagen der Knackpunkt bei so einem Einsteigersystem, ging gleich die Frage los, wann man denn nochmal spielen könnte. Also der Einstieg ist auch mit Arborea dann durchaus gelungen. Und ich glaube, das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich schon andere Fantasy-Systeme oder so gespielt habe, sondern ich glaube, da bietet Arborea wirklich einen guten Einstieg und ein gutes Paket für. Wenn man Abwechslung neben dem vielleicht etwas ernsterem D&D oder DSA haben will, kann Aborea meines Erachtens damit durchaus auch für erfahrene Runden vielleicht noch etwas bieten, wobei sich da immer die Frage stellt, wieso noch ein Fantasy-System? Bei mir ist ja die Sache, dass ich neben DSA, was ja sehr plotgetrieben ist, um es mal so auszudrücken, noch ein sehr offenes System haben will, eben jetzt früher D&D, jetzt eher mit Malmsturm. Und da finde ich dieser Kampagnenort dann interessant ist oder zumindest die Welt. Ich werde es wahrscheinlich nicht in dem gleichen Gebiet machen, sondern mir eine andere Ecke da aussuchen, um noch mehr rumzuspielen und alles neu auszudenken. Aber ich fand allein für diese Karte lohnte sich bei mir schon der Kauf des Systems, weil die ist wirklich ziemlich genial. Der Rest des Materials, also neben dieser Weltkarte, die ich jetzt schon ein paar Mal gelobt habe, ist der Rest auch gut aufgemacht. Also die Würfel sind üblich, einfarbig und so weiter, wie man sie aus so Boxen kennt. Das Material wird dann generell jetzt nicht umhauen und sagen, boah, so ein gutes Regelbuch habe ich noch nicht gesehen. Das kann man aber, glaube ich, in dieser Preisklasse auch nicht wirklich erwarten. Die Bücher sind vollfarbig oder diese Hefte halten aber auf vielen Seiten auch eben nur Text und einfache Tabellen. Es gibt ab und an mal zum Kapitelanfang ein paar Bilder, die das Ganze auflockern, aber es ist jetzt eben nicht so, dass man da ständig irgendwie dass sich der Text um Grafiken rum arbeitet und so weiter. Wie gesagt, ich finde, für 20 Euro kann man da jetzt auch nicht unbedingt ein großartiges Layout erwarten. Ich bin damit völlig zufrieden und ich finde, der 13-Mann-Verlag hat mit Aborea durchaus auch sein Ziel erreicht. Wenn man will, kann man es wirklich einem Menschen mal schenken, damit er es testen kann oder auch eine einfache Spielrunde damit anbieten. Ob man dann weiter damit spielt oder ein anderes System dann in ein anderes System wechselt. Ich habe gehört, Rollmaster, der Umstieg soll relativ einfach gehen. Das kann ich jetzt mangels Rollmaster-Kenntnissen nicht sagen. Aber es ist trotzdem die Frage, warum man das machen muss. Wie gesagt, mit dem Magiesystem hapere ich noch ein bisschen, aber ansonsten wüsste ich jetzt keinen Grund, dass man zwingend von dem Aborea-System weg müsste in ein anderes. Ich glaube, da gute Fantasy-Geschichten und spannende Kämpfe kann man auch damit machen. Nun aber, was ist eure Meinung? Vielleicht habt ihr Aborea schon gespielt, euch es auch gekauft, gelesen. Da würde mich dann interessieren, was hat euch gestört? Was findet ihr toll an dem System? Was habe ich hier an Highlights übersehen? Wer hat sich das Magiesystem schon angesehen und seht ihr das anders, als wir es erlebt haben in unserer Testrunde? Habt ihr da Anregungen, wie man das vielleicht auch anders betrachten kann? Oder haben wir da irgendeinen Denkfehler drin? Und mich persönlich würde natürlich interessieren, wie es denkt ihr über diese Rezi? Das ist jetzt die erste, die ich einspreche. Die dritte von uns, glaube ich, generell. Und gerade nach der RPC wartet natürlich vieles neu im Schrank noch darauf, hier vorgestellt zu werden. Und darum würde mich interessieren, was hat euch in dieser Rezi gefehlt? Worauf hätte ich mehr eingehen müssen? Worauf bin ich zu sehr eingegangen? Ich sehe schon, das ist schon eine ganz schön lange Aufnahme. Also von daher, lasst mich hören, was man verbessern kann, was man anders machen kann, was man so belassen sollte. Und bis dahin und bis man sich dann das nächste Mal hört, wünsche ich euch viel Spaß beim Rollenspiel.